Als erstes möchte ich Grüße abgeben von der Gemeinde Hamm. Die Geschwister haben grüßen lassen und sie beten auch für uns hier. Und so dürfen wir im Gebet auch miteinander verbunden sein. Wir haben ja in diesen Tagen schon zahlreich und oft Gottes Wort gehört. Und das Thema lautet das Evangelium. Aber wer das Evangelium annehmen will, der muss daran glauben. Und wenn er diesen Schritt des Glaubens getan hat und in die Nachfolge des Herrn getreten ist, dann darf der Glaube hier wachsen und weiter zunehmen. Und von diesem Glauben wollen wir nun in dieser Abendstunde einiges hören. Wir haben bereits in der Vorlesung einiges gehört von diesem Sturm auf dem Meer oder auf dem See. Und ich lese uns für diese Abendstunde aus Markus Kapitel 4. Lasst uns die Bibel aufschlagen. Hier lese ich Vers 40. Markus Kapitel 4, Vers 40. Und er sprach zu ihnen: Wie seid ihr so furchtsam, wie dass ihr keinen Glauben habt? Diese Frage hat der Herr an die Jünger gestellt, nachdem sie hier in so große Not gekommen waren und dann ausriefen: Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Die Überschrift für diese Abendstunde lautet: Drei Arten des Glaubens. In diesem Sinne hatten die Jünger Glauben an den Herrn Jesus, sie waren Nachfolger des Herrn und glaubten, dass er Gottes Sohn sei. Aber nun kamen sie in eine spezielle Lebenslage, wir könnten auch sagen in Seenot, in Lebensnot. Aber nun war wieder ihr Glaube gefragt, und wenn nun auch Christus hier in dem Schiff schlief, hinten schlief, wie es hier heißt, dann hätten sie sich ja natürlicherweise sagen können: Nun, wenn der Meister schläft, dann sind wir ja an sich sicher, wenn er mit uns im Boot war. Aber das war nicht so der Fall. Wasser kam hinein und sie hatten große Sorge, dass sie das vielleicht hier nicht alles so überstehen. Der Teufel, er ist ja der Widersacher des Glaubenslebens und er wird uns als ein Löwe beschrieben, der da gewalttätig ist, grausam, gefährlich, so ist ein Löwe, auch grimmig oder stark. Und er greift ja seine Opfer Tag und Nacht an. Der Teufel hat keine Ruhe. Der arbeitet rund um die Uhr, 24 Stunden, wo er nur kann, versucht er. Aber die Heilige Schrift sagt: Dem widerstehet fest im Glauben. Und deshalb ist dieser Glaube so nötig für uns. Im Hebräer 11 wird ja von sichtbaren Beweisen des Glaubens viel berichtet. Es ist ein sehr, sehr ermutigendes Kapitel. Und hier werden die Beweise des unsichtbaren Gottes wiedergegeben. Da sind viele Zeugnisse von der Gnade Gottes, von den Werken und Wundern Gottes. Und dieser Glaube, der ist nicht bei allen Nachfolgern in gleicher Größe vorhanden oder auch in gleicher Stärke vorhanden. Da gibt's ganz verschiedene Glaubensstärken. Wenn nun auch die Jünger dem Herrn nachfolgten, so haben sie doch einmal diesen Wunsch geäußert: Herr, stärke uns den Glauben. Wir haben heute schon einige Zeugnisse der jungen Geschwister gehört, wie Gott ihnen half. Und ich möchte in dieser Stunde auch einiges hier aus der Heiligen Schrift wiedergeben, das unseren Glauben doch stärken soll. Denn noch nie hat jemand zu viel Glauben gehabt, sondern wir haben sicherlich alle noch Raum zum Wachstum. Und wenn nun auch die Frage ist, was ist der Glaube, dann berichtet der Hebräerbriefschreiber gleich im ersten Vers im 11. Kapitel, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht, des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht oder sieht. Wie heißt es da? Nicht sieht. Eine Zuversicht an den Dingen, die man nicht sieht. So ist also der Glaube ein Ruhen auf die Verlässlichkeit Gottes. Es ist ein Ruhen in der Autorität Gottes, die er hat. Er hat die Macht, die Autorität, alles zu ändern, wie er will. Und es ist ein Ruhen in Gott, ohne weitere Beweise zu haben. Wir Menschen wollen doch immer so gerne Beweise haben. Woran können wir nun erkennen, ob auch Gott hilft oder nicht hilft? Und da möchten wir gerne so die Beweise klar auf der Hand haben. Aber der wahre Glaube, der kommt ohne diese Beweise aus. Der Glaube ist ja auch die feste und die herzliche Überzeugung, dass Gott treu ist, dass Gott wahr ist. Und wenn auch manche Zweifel auftreten, dann erinnere ich gerne daran, dass doch wir in der Familie einer dem anderen glauben. Und wenn die Mutter vielleicht sagt, Junge, morgen gebe ich dir 5 Euro, dann kannst du das und das kaufen, dann glaubt der Sohn das, da hat er gar keine Zweifel. Es mag ja sein, dass die Mutter das vielleicht vergisst und das Kind die Mutter daran erinnert. Oder mögen es andere Dinge sein, die auch uns Familienangehörige zugesagt haben, dann glauben wir das doch. Und sind so ganz zuversichtlich, wie viel mehr sollten wir doch in Gott Vertrauen und Glauben haben. Aber das war auch nicht bei allen Jüngern so gewesen, dieser Glaube. Und der Thomas, der hat das nicht geglaubt, dass der Herr auferstanden war, sondern sagt in Johannes 20, Vers 25, es sei denn, dass ich in seinen Händen sehe, die Nägel male und lege meinen Finger in die Nägel male und lege meine Hand in seine Seite, will ich's nicht glauben. Das war bei ihm fest. Die anderen haben ihm berichtet, der Herr war da, er ist auferstanden, wir haben ihn gesehen und er glaubte es nicht. Aber der Herr, der allwissende Christus, der wusste, was Thomas sagte, er wusste, was er dachte, und dann lesen wir ja, dass nach 8 Tagen der Herr auf einmal da war, obwohl die Türen verschlossen waren, und sagt zu den Jüngern, Friede sei mit euch, und spricht gleich den Thomas an und sagt, reiche mir deine Finger und siehe meine Hände, und hat ihn ermutigt zu glauben. Dabei dachte ich mir, hätte Thomas diesen Unglauben nicht aufgebracht oder hätte er nicht so im Unglauben beharrt, dann hätten wir nie die schöne Aussage des Herrn gehabt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Es ist also uns wirklich zum großen Nutzen auch dieses Ereignis mit Thomas wiedergegeben, dass wir ermutigt werden, ohne Beweise doch zu glauben. Glauben, das ist eben das praktische Vertrauen in die Verheißungen Gottes, das vollständige Vertrauen in die Aussagen Gottes, die wir in seinem Wort so zahlreich wiedergegeben haben. Denken wir nur an die einfachen Worte, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Alles Verheißungen, die wir für uns persönlich in entsprechenden Lagen, in Anspruch nehmen dürfen und auch schon in Anspruch genommen haben und Gebetserhörungen erlebten und auch erfuhren. Glauben, das ist auch ein uneingeschränkter Verzicht auf den eigenen Willen. So wie der Herr betete, nicht wie ich will, sondern wie du willst, dass man den eigenen Willen ganz zurückstellt und auf den Herrn hofft, wie er es tut, so wird es auch richtig sein. Nun hat ein bekannter Prediger mal den Glauben in drei verschiedenen Arten vor Augen gestellt, und dieses möchte ich auch hier behandeln. Und als erstes kommt hier der kämpfende oder sich abmühende Glauben zur Sprache. Und dieser abmühende Glaube, das ist wie ein Mann, der im tiefen Wasser verzweifelt schwimmt. Er schwimmt ums Überleben. Er bietet seine ganze Kraft auf. Er sucht irgendwo ein rettendes Hilfsmittel, wo er ausruhen kann, oder schwimmt zu einem Schiff oder zum Ufer, damit er doch auch gerettet wird. Und solch ein Glaube, der hält sich gerade so über Wasser. Er geht nicht unter, aber er kämpft sehr schwer in seiner Situation, in seiner Lage. Und da haben wir ja auch so ein Bild von einem Apostel, der da in ähnliche Not geriet, nämlich dem Petrus, wie wir ja auch hörten aus Matthäus 14, als er dort im Glauben aus das Boot hinausging und auf das Wort des Herrn trat er aus dem Schiff hinaus und ging auf das Wasser. Und hier war er so ganz voller Vertrauen und ganz optimistisch gewesen. Er stieg so aus dem Boot, weil der Herr gesagt hatte, er könne doch kommen. Und nun sah Petrus auf einen starken Wind kommen. Und ich stelle mir das so vor, dass vor diesem starken Wind ja auch eine große Welle hervorrollte. Und die sah er nun auf sich zukommen. Und nun war auf einmal sein Glauben plötzlich ganz dahin. Und er wusste keinen Ausweg mehr, sein Zweifel wuchs und er sank, er kämpfte mit den Wellen. Und so kämpfte er weiter mit den Wasserfluten, aber der Herr war da. Und der Herr, der reichte ihm die Hand. Und so war es nicht die Gewalt des Windes, die ihm zum Sinken brachte, oder das Wüten der Wellen, sondern einfach sein Kleinglaube. Und dieser Kleinglaube, der brachte ihn zum Sinken. Nun schauen wir ja oft zum Meer auf seinen Kleinglauben. Aber hier müssen wir ja auch feststellen, keiner der anderen Jünger hat gesagt, ich komme mit dir. Die blieben alle schön im Boot. Aber Petrus, er glaubte und hat doch hier eine wunderbare Erfahrung gemacht, dass auch die Elemente, die sonst nicht tragen, hier in seinem Falle aufgrund des Glaubens und weil es der Herr gesagt hatte, dass er kommen sollte, hat das Wasser ihn getragen. Also hat er auch diese Glaubenserfahrung machen dürfen und hat auch die weitere Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn der Zweifel emporwächst und stärker wird. Der abmühende Glaube ist ein Glaube, der nicht stark genug ist, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und dazu lese ich aus Johannes 11 die Verse 39 und 40. Es geht hier um die Auferweckung des Lazarus. Jesus sprach, heb den Stein ab, sprich zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon. Denn er ist 4 Tage gelegen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen? An die Auferstehung des jüngsten Tages glaubte Maria. Und so lesen wir in Vers 24, dass Martha, Entschuldigung, die auch die Martha nun zu Christus spricht: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tage. Aber nun, als der Herr auch dazu Anstalten machte, dass Lazarus aus dem Grab kommen sollte, da hat Martha gesagt, er stinkt schon. Also das konnte sie jetzt nicht erfassen oder begreifen, dass nun doch noch Lazarus wieder auferstehen wird. Und doch geschah es. Und hier sehen wir, wie auch hier diese Martha doch nicht so den Glauben übte, wie sie es hätte tun sollen. Aber nichtsdestotrotz hat der Herr sein Werk vollführt zum Wunder der Umherstehenden. Dann haben wir auch so einen Fall des Glaubens und Unglaubens, als das Volk Israel durch das Rote Meer zog. Und vorweg will ich sagen, das Volk Israel, das hatte hier diesen kämpfenden oder sich abmühenden Glauben, Angst, ja eigentlich war da auch Unglaube mit dazwischen. Und wir lesen im 2. Mose 14 die Verse 10 bis 12. Und da Pharao nahe zu ihnen kam, hoben die Kinder Israel ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns musstest wegführen, dass wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das getan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Ist nicht das, dass wir dir sagten in Ägypten: Höre auf und lass uns den Ägyptern dienen, denn es wäre uns ja besser, den Ägyptern dienen, als in der Wüste sterben. Und dieses Volk erschrie zu dem Herrn, sozusagen ein kämpfender, sich abmühender Glaube: Was wird werden? Zweifel waren da. Sie wünschten, dass sie besser in Ägypten geblieben wären. Aber so können wir auch hier sehen, dieser abmühende Glaube, der ist oft sehr mit Furcht verbunden. Was wird werden? Wie wird's werden? Wann wird es werden? Und so ist diese Furcht da gewesen. Und wir kommen nachher noch auf den Rest dieses Abschnitts hier zu sprechen. Aber stellen wir uns mal Mose hier vor, in welcher Stresssituation er hier sozusagen war. Hier jammern Tausende von Menschen und haben Furcht, was wird werden, und bringen zahlreiche Vorwürfe hervor, aber der Mann Gottes erstand. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Hier dieses Volk aber, es fürchtete sich sehr, ähnlich wie es bei den Jüngern gewesen ist, wie wir bereits hörten, dass sie dort im Schiff waren mit dem Herrn und so viel Angst hatten. Und der Herr sagt zu ihnen: Wie seid ihr so furchtsam? Da war auch diese Furcht. Und ich glaube, das kennen viele von uns in der Nachfolge, wenn gewisse Situationen kommen. Wir haben heute auch schon gehört, dann ging es da auch um weitere Lebensentscheidungen, was Ausbildung betrifft, Studium und dergleichen. Ja, wie wird es werden? Wird es so werden oder so werden? Und die Furcht ist da im Herzen oder die Sorge. Aber da dürfen wir doch auch die Furcht beim Herrn lassen und bitten, dass er unseren Glauben stärkt und die Furcht von uns wegnimmt, dass wir stille werden in ihm. Wir kennen ja die Windmühlen oder auch jetzt sieht man ja viel mehr die Windräder, die da Strom erzeugen. Und diese Windräder, die drehen sich nicht ohne Wind. Ist der Wind still, dann haben sie Ruhetage oder Ruhestunden. Aber gerade dieser Wind ist es ja, wenn er aufkommt, der dann Strom produziert. Und so ist es auch der Gegenwind, den wir in unserem Leben bekommen, der den Glauben produziert, der den Glauben wachsen lässt und auch zunehmen lässt. Wandelst du in diesem kämpfenden, sich abmühenden Glauben, dann bitte Gott, dass er deinen Glauben stärkt, dass er doch zunimmt. Und dann, wenn du im Glauben wächst, dann kommst du zu der anderen Stufe, zu dem Glauben, der sich festklammert. Und dieses andere Bild ist das, nicht mehr dieser Mann oder dieser Mensch, der da im Meer schwimmt und sich abmüht, sondern der festklammernde Glaube kann mit einem Mann verglichen werden, mit einem Schwimmer, der nun ein Boot erreicht hat und nun am Bootsrand hängt und sich festhält und dort weiter Kraft schöpfen kann. Ein Wanderer hat's ja einfacher, der setzt sich hin und ruht dann angenehm aus. Ein Schwimmer, wenn er ein Boot erreicht hat, dann muss er sich immer noch festhalten und eine gewisse Kraft aufwenden, um sich dort festzuklammern. Dem Schwimmer, der sich am Bootsrand festhält, dem geht es dann schon besser als demjenigen, der keine Hilfsmittel hat, der nur schwimmen muss, um über Wasser zu bleiben. Dieser Schwimmer am Bootsrand, der kann sich ausruhen, der kann verschnaufen, der kann weitere Kräfte sammeln und auch gegebenenfalls ins Boot einsteigen. So klammert sich der Glaubende in diesem Sinne an die Verheißungen Gottes und lässt sie nicht los. Und wie schön ist es, dass wir uns an diese Verheißungen klammern können, uns daran festhalten dürfen. Und ich lese dazu aus dem 1. Mose 32, die Verse 25 bis 27. Hier lesen wir von dem Mann Gottes Jakob. Er blieb allein. Und schon das sagt auch sehr viel aus. Jakob, er hatte hier einen Kampf zu kämpfen, einen Glaubenskampf zu kämpfen in Bezug auf seinen Bruder. Jakob hatte Sorge, dass Esau weiterhin ärgerlich über ihn sein wird. Und er kam ja auch mit einem Heer ihm entgegen, ihm und seiner Familie und seinem Hab und Gut. Aber Jakob, er blieb allein. Und das ist für uns im Glaubensleben immer wieder nötig, alleine mit Gott zu sein, zu beten, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Und weiter heißt es, da rang ein Mann mit ihm bis in die Morgenröte. Und da er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte an. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs ward über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und so war auch hier dieser Wunsch des Jakobs, ich lasse dich nicht, ich klammere mich an dich, ich lasse dich nicht los, bis ich deinen Segen empfange. Und ich glaube, das ist auch ein Zustand des Gebetslebens, der Gott sehr, sehr gefällt, dass wir Gott so festhalten und auch sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn du erhörst meine Gebete und gibst, was ich nötig habe. Wir haben da auch ein anderes Bild, das ich noch anführen möchte aus dem 2. Buch Könige, Kapitel 4. Die Sunamitin hatte einen Sohn bekommen aufgrund des Glaubens und nun starb er an einen Hitzeschlag. Und sie kam nun zu dem Propheten Elisa hin und Elisa meinte, dass es ausreichen würde, Gehasi zu dem toten Sohn hinzuschicken und schickte ihn auch los. Aber dann lesen wir, In Vers 30, die Mutter aber des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Und diese Witwe und jetzt ja auch nicht Witwe, diese Frau, und die jetzt ihren Sohn verloren hatte, die hatte eine große Gebetsbürde auf dem Herz, eine große Sorge. Sie wollte doch ihren Sohn wieder haben. Und war sich wohl auch bewusst, da kann nur Elisa helfen. Der Knecht kann da nichts ausrichten, der Gehasi. Und deshalb dieses Verlangen, ich lasse nicht von dir. Da kannst du also machen, was du willst. Ich bleibe hier, bis du mitkommst. Und so sehen wir, wie dieser Glaube sich festklammerte an das Wort des Propheten, so können wir auch sagen, und der Prophet kam mit und der tote Junge wurde wieder lebendig und dieser Glaube, dieser festklammernde Glaube wurde bis aufs Beste belohnt. Und das, was vorher so große Not bereitete bei dieser Sunamitin, das war jetzt alles aufgehoben. Es war wieder so, wie es früher war, dass sie ihren Sohn lebend wieder hatte. Das war die zweite Art des Glaubens, dieser Glaube, der sich so festklammert. Und das bedeutet schon sehr, sehr viel für uns, für einen jeden Nachfolger des Herrn, dass er solch einen Glauben praktiziert. Aber der beste Glaube, der stärkste Glaube, ist der ruhende Glaube, wie ein Mann, der sicher im Boot sitzt und dann noch seine Hand ausstreckt und dem anderen hineinhilft, der dort am Bootsrand sich ausruht oder der dort am Bootsrand noch Kräfte sammelt. Das ist der Glaube, der beste Glaube ist, den ich uns allen wünsche, wo wir uns oder wo sich das Kind Gottes auch am besten fühlt, am sichersten ist in diesem ruhenden Glauben. Und nun, wie ich schon bereits sagte, gehe ich dann noch einmal zurück in das zweite Buch Mose, Kapitel 14. Als das Volk hier den Herrn anrief und schrie und in große Not und Sorge war, was nun werden sollte und den Mann Gottes Mose noch in ihrer Not beschuldigte und noch manches über ihre Lippen kam. Aber das alles bewegte den Mann Gottes Mose nicht zu irgendeiner Handlung, die vor Gott nicht rechtens war. Sondern hier in diesem Beispiel oder in diesem Ereignis sehen wir bei Mose den wirklich ruhenden Glauben, der da stille war in dieser Not. Denn Mose sprach, fürchtet euch nicht, stehet fest und sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nimmermehr sehen ewiglich. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. So hat Mose zu dem Volk gesagt und weiter. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israel, dass sie ziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es voneinander, dass die Kinder Israel hineingehen mitten hindurch auf dem Trockenen. So konnte Mose wie ein Fels in der Brandung dem großen Volk zurufen, fürchtet euch doch nicht, sondern sehet und stehet doch jetzt hier auch mal still und sehet zu, welch ein Heil, welch eine Hilfe der Herr heute an euch tun wird. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Ein Vers, den wir auch auf manchen Bibelkärtchen haben, und der auch eine sehr tiefe Bedeutung hat. Der Herr wird für euch streiten, das heißt, der Herr geht voran. Und was sollen wir tun? Auch so schreien wie das Volk Israel, wie wird es werden? Oder wären wir doch besser dageblieben? Oder wären wir besser dageblieben und hätten wir jenes oder dieses getan? Gottes Wort sagt, ihr werdet still sein. Wir könnten auch sagen, ihr solltet und sollt still sein. Und auch Gott sagt hier zu Mose, was schreist du denn zu mir? Sondern sage doch dem Volk, dass es ziehen soll. Jetzt soll's geschehen, jetzt sollt ihr das Wunder Gottes sehen und seid stille und hart auf meine Hilfe. So hat hier Mose den ruhenden Glauben bewiesen und er vermittelte dem ganzen Volk, den vielen tausenden Menschen Ruhe und Gelassenheit. Wäre er jetzt auch noch in Hektik und Panik hineingekommen, kann man sich vorstellen, dann gäbe es dort ein sehr großes Durcheinander. Vielleicht wären manche zurückgelaufen, manche vorwärts gelaufen und keiner hätte richtig gewusst, wohin er laufen soll. Aber wenn es auch darum geht, hier gerettet zu werden, dann ist das so auch hier der beste Weg ja gewesen, dass alle in eine Richtung laufen, und zwar in diese Richtung, die Gott ihnen wies. Und das haben sie getan. Und Gott gab die Erlösung, Gott gab das große Heil, das durften sie dann mit den Augen sehen. Und im Nachhinein mögen all diejenigen, die da den Mose beschuldigt haben, ach, dass wir doch in Ägypten geblieben wären, die waren sicherlich tief beschämt und mögen sich dann auch gedacht haben, ach, hätte ich doch nur stille geschwiegen. Warum habe ich auch gegen Mose so gesprochen? Und manchmal ist es auch in der Gemeinde so, wenn der Älteste, der Prediger oder der Wortverkündiger, wer immer es sein mag, ein Wort predigt oder auf Dinge hinweist, dann sind manchmal schnell laute Stimmen da, die Einspruch erheben, dieses oder jenes zu sagen haben. Da hörte ich eine Predigt, dann haben die Geschwister gesagt, weil der Prediger da öfters gegen die Pfingstler sprach, das charismatische Wesen, dann meinten sie, ach, jetzt hat er ja schon langsam genug darüber gesprochen oder dagegen gewarnt. Dann haben sich ein paar Brüder aufgemacht und sind dann mal hingefahren zu solch einem Gottesdienst. Und da ging es dann dermaßen zu, dann sind sie rausgeflüchtet, weil es ihnen da zu bunt zuging. Und weil das noch ein Brettergebäude war, dann haben sie nachher von draußen reingeschaut, wie es da weiter vor sich geht. Und dann kamen sie zurück und haben dann zum Prediger gesagt, so in diesem Sinne, ja, du predigst nicht zu viel dagegen, das ist schon so in Ordnung. Aber so haben dann manche auch ihre Meinung und meinen, dass sie doch etwas sagen müssten gegen die Predigt oder gegen das, was man predigt. Aber bis sie dann selbst die eigene Erfahrung machen, dann sind sie auch klüger geworden. Aber vorher ist ihnen das dann nicht so einsichtig, einleuchtend auf das Wort Gottes und auf die Warnungen und Ermahnungen zu hören. Dann nehmen wir noch einen Mann Gottes, der so schön den ruhenden Glauben besaß. Einer der beiden Kundschafter, nämlich Kaleb, 4. Mose Kapitel 13, 4. Mose Kapitel 14, Entschuldigung, die Verse 13 bis 16. Na jetzt, 4. Mose 13, Vers 30. Also 4. Mose 13, Vers 30. Kaleb aber stillte das Volk gegen Mose und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Hier waren 12 Kundschafter, 10 haben eine negative Meinung gehabt, haben keinen Glauben gehabt, wie man auch mit den Kanaanitern fertig werden kann, dass man sie besiegen kann. sie haben dem Volke Israel nur Angst und Schrecken eingejagt, haben von dem starken Volk berichtet, von der Größe der Städte und von den Riesen. Aber Kaleb, er besaß diesen ruhigen, diesen ruhenden, stillen Glauben, aber er stillte das Volk gegen Mose. Er versuchte Ruhe in diese Situation hineinzubringen und hat alle ermutigt, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Wie herrlich, wenn solch ein Glauben unter dem Volke Gottes ist und wenn viele Stimmen Unglauben aufbringen und für diesen Unglauben eintreten, aber wenn doch da Kinder Gottes sind, die im Glauben feststehen und sagen, es wird gelingen. So könnten wir bildlich gesprochen sagen, Kaleb führte ein Siegesleben im Glauben. Und früher wurden ja manchmal die Geschwister so begrüßt, Bruder, hast du noch Sieg? Und so sollten auch wir doch mehr vom Sieg bezeugen und auch zeugen und sollten nicht öffentliche Bußgebete beten, sondern das, was zur Ermutigung nötig ist und auch gut ist, davon sollten wir zeugen, von dem Sieg, von der Gnade, die Gott uns täglich darreicht. Denn der Psalmist sagt, frühe suche ich deine Gnade. Und haben wir die Gnade erlebt durch den ganzen Tag hindurch? Hast du auch heute Sieg gehabt im Herrn? Dann danke doch Gott für den Sieg, für den Glauben, für seine Nähe, für seine Kraft und Ruhe in ihm. Wir können sicherlich sagen, dass es Gott sehr, sehr gefällt, wenn wir am Ende des Tages Gott die Ehre geben für den Sieg im Glaubensleben, für den Sieg, den wir hatten, geduldig zu sein, oder für den Sieg auch da freundlich zu sein, wo wir vielleicht hart oder auch beschuldigend angesprochen wurden. So möge Gott uns Gnade geben, dass wir immer wieder vom Sieg auch zeugen können in unserem alltäglichen Leben. So waren ja hier diese andere Kundschafter ohne Glauben, voller Zweifel. Und da heißt es dann weiter ab Vers 31, aber die Männer, die mit ihm waren, hinaufgezogen, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark, und machten das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Geschrei. Und sprechen dann auch von den Riesen und dass sie selbst sich wie Heuschrecken ihnen gegenüber sahen. Ja, so Riesen, die kommen vor im Glaubensleben. Und da stehen uns manche Dinge so groß vor Augen und wir fragen uns, wie komme ich über diese Lage hinweg? Aber dennoch, Gott hilft. Übe du nur diesen ruhenden Glauben in Gott und Gott wird darüber hinweghelfen, wird dir den Sieg über diese Riesen schenken. Dann kennen wir auch diese Begebenheit aus der Apostelgeschichte, als Paulus dort mit den vielen anderen auf dem Meer waren und sie schon 14 Tage dort auf dem Meer umhertrieben und nun auch die Sorge war, wie wird es weitergehen? Sie waren in große Seenot geraten. Wir lesen da in der Apostelgeschichte 27, die Verse 23 bis 25. Und sie hatten ja viele Tage weder Sonne noch Gestirne gesehen. Und dann sagt Paulus zu den vielen Menschen dort auf dem Schiff, denn diese Nacht ist bei mir gestanden der Engel Gottes, des ich bin und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir schiffen. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird also geschehen, wie mir gesagt ist. Hier waren die Menschen sicherlich so gut wie am Ende ihrer Kräfte. Sie waren verzagt und wussten nicht, wie diese ganze Schiffsreise enden wird. Paulus hatte ja vorher den Rat gegeben, also nach der Jahreszeit, besser wäre es, wir würden nicht mehr losfahren. Aber der Kapitän oder wer das da war, der meinte, es besser zu wissen. Und dann ging diese Reise los und sie kamen in solche große Not hinein. Und nun hatte ja Paulus diese Erscheinung und auch er, obwohl jetzt samt dem Schiff auf dem Meer oder wahrscheinlich auch noch auf dem unruhigen Meer befindend, wusste er doch, was der Herr mir gesagt hat, so wird es sein. Er beruhigte all diese Menschen, die dort mit auf dem Schiff waren und konnte ihnen diese Erscheinung des Engels mitteilen, sie beruhigen, sie beschwichtigen und sagen, es werden alle überleben, seid getrost und esst mal ein wenig, ihr braucht diese Kraft ja noch gleich oder nachher, wenn es dann ans Ufer gehen wird. Und so sehen wir auch hier den Apostel Paulus, wie er so unverzagt auf dem Schiff spricht und in Gott ruhte, trotz der Gefahr, in der sie sich ja noch befanden, denn sie waren ja noch nicht am Ufer gewesen. Und er konnte auch hier ebenso wie ein Fels in der Brandung vor den Menschen stehen und sie beruhigen und beschwichtigen. Und das, was er sagte, das traf auch ein. Nun komme ich zu dem letzten Punkt. Welchen Glauben besitzt du? Die meisten haben ja den sich abmühenden und festklammernden Glauben. Da ist manches Abmühen, da sind manche unnötige Kämpfe und Sorgen. So ist es mir auch schon gegangen. Ach, dann sorgt man sich so sehr und kommt dann gar nicht innerlich zur Stille und zur Ruhe, bis Gott doch zur Seite tritt und hilft. Und dann, wenn Gott so mit seinem starken Arm eingreift und sagt, Sturm sei stille und unser Gebet erhört wurde, dann fragen wir uns ja schon manchmal, ja, warum habe ich so viel Sorge in meinem Herzen getragen? Warum bin ich so unruhig gewesen? Dann gilt auch hier die Frage des Herrn an uns, wie, dass ihr keinen Glauben habt. Möge Gott unseren Glauben noch stärken. Gott will dir mehr Gnade schenken. Er will dir dazu verhelfen, wirklich im Glauben zu ruhen. Dann werden auch keine übereilten Worte oder Handlungen geschehen, denn wenn dieser Glaube nicht in Gott ruht, dann kommen schnell mal Worte heraus, wie auch bei dem Volke Israel Mose gegenüber oder in der Situation Kaleb und die anderen 10 Kundschafter. Oder es kommen auch manche Handlungen, die menschlich durchgeführt worden sind, wo der Mensch manchmal neigt, Gott vorzugreifen. Und dann ist nachher die Not da, weil er einfach nicht abwarten konnte, nicht warten konnte, bis der Herr die Hilfe gibt. Und wenn der Glaube wirklich in Gott ruht, dann fallen auch keine menschlichen oder falschen Entscheidungen, dann ist es ziemlich sicher, dass der Wille Gottes getan wird. Der ruhende Glaube, der weiß sich immer wieder sicher und geborgen im Herrn. Er sieht auch die Wellen wie die anderen, er hört auch den Sturm mit seinem Ohr, wie er braust und wütet und dass einem Angst und Schrecken wird, aber er fühlt sich doch im Herrn geborgen. Er hat diesen ruhenden Glauben. Der ruhende Glaube streckt auch anderen die Hand entgegen, hilft ihnen, ermutigt und muntert auf, auch zu glauben und zu vertrauen, wie es Paulus mit seinen Mitgenossen dort auf dem Schiff getan hat. Der ruhende Glaube, er vermittelt anderen größere Glaubenszuversicht und Hoffnung für das, was auch noch in Zukunft kommt. Abschließend noch einige Verse aus Philemon, die Verse 4-6. Ich danke meinem Gott und gedenke dein alle Zeit in meinem Gebet, nachdem ich höre von der Liebe und von dem Glauben, welche du hast an den Herrn Jesus und gegen alle Heiligen, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde durch Erkenntnis alles des Guten, das ihr habt in Christo Jesu. Und so wünsche ich auch euch das Gleiche, nämlich, dass dieser Glaube kräftiger und kräftiger werde und der Glaube, der sich da noch abmüht und kämpft, heranwächst zu dem festklammernden Glauben und weiter wächst zu dem ruhenden Glauben. Amen.